In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe sagen wir, wir lieben Verbrennung. Ihr erfahrt, warum beim Verbrennen Atome glücklich werden, weshalb Pflanzen zugleich Energiespeicher und Beziehungskiller sind und wie sich der moderne Ottomotor aus der Dampfmaschine entwickelt hat. Viel Spaß! Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur dritten Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe. Ich bin Jens Schröder, Wissenschaftsjournalist, ich moderiere diesen Podcast und bei mir sitzen wieder meine, wenn ich das so sagen darf, meine beiden Physiker Johannes Kückens.
Hallo.
Und Michael Büker.
Moin, moin.
In den ersten beiden Folgen unseres Podcasts haben wir über den Treibhauseffekt gesprochen. Die Physiker haben uns den Unterschied erklärt zwischen der erfreulichen Tatsache, dass der Treibhauseffekt die Erde zu einem lebensfähigen Planeten macht, erstens, und zweitens dem Problem, dass wir Menschen seit rund 100, 200 Jahren den Treibhauseffekt verstärken, sodass die Durchschnittstemperaturen weltweit steigen. Und ihr habt erklärt, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und jetzt haben wir heute schon das nächste wichtige, facettenreiche Thema am Wickel. Heute geht es nämlich um die Verbrennung. Vor allem das Verbrennen von fossilen Energieträgern, also Kohle, Öl, Gas. Und wenn ich jetzt Öl sage, meine ich natürlich nicht das Rohöl, sondern die daraus gewonnenen Treibstoffe wie Benzin, Diesel oder bei Flugzeugen Kerosin.
Genau, denn wir hatten ja in der letzten Folge erklärt, dass der größte Anteil am menschengemachten Treibhauseffekt aus der Verbrennung dieser fossilen Energieträger stammt, weil unweigerlich bei dieser Verbrennung das Treibhausgas CO2 freigesetzt wird, in die Atmosphäre entlassen. Und deshalb müssen wir heute an das Thema ran.
Genau, dann gebt mal Feuer jetzt bei der Verbrennung.
Ja, ist schon an. Hörst du es nicht? Hörst du es knistern?
Hast schon gezündelt? Okay, mir wird schon beim Zuhören warm. Also ich mag ja Lagerfeuer tatsächlich sehr gerne. Aber wenn ich euch richtig verstehe, wird genau bei sowas Schönem auch eben CO2 frei, das den Treibhauseffekt verstärkt. Habt ihr ja letzte Woche erklärt, warum CO2 ein solches Gas ist, das diese Eigenschaft hat.
Genau, auch beim Lagerfeuer wird CO2 freigesetzt. Allerdings zählt Holz nicht zu den fossilen Brennstoffen, also wie Kohle, Öl und Gas. Das Holz, das wir gerade so schön hier knistern hören, ist vermutlich ja jünger als 100 Jahre und stammt auch hoffentlich aus einem Wald, wo nach so einer Fällung von Bäumen auch dann wieder neue Bäume nachwachsen können.
Genau, an Holz ist ja nichts fossil. Fossil kommt ja von lateinisch fossilis, ausgegraben. Weiß ich erst seit kurzem. Ich dachte immer, das hieße versteinert fossil, weil es Fossilien sind. Aber es heißt tatsächlich ausgegraben.
Ja, ich wusste das vor der Recherche zu dieser Folge tatsächlich auch nicht, was fossil bedeutet. Aber Bäume sind es eindeutig nicht, zumindest Holz aus Bäumen, die noch nicht so lange gefällt sind. Und ja, da Bäume für ihr Wachstum genauso viel CO2 aus der Luft brauchen, wie beim Verbrennen des Holzes dann auch wieder freigesetzt wird, kann so ein Holzfeuer rein rechnerisch sogar CO2-neutral sein. Allerdings stimmt meistens diese einfache Rechnung nicht, denn es dauert ja zum Beispiel lange, bis ein neuer Baum wieder die Größe seines Vorgängers erreicht hat. Und in der Zwischenzeit ist das CO2 dann eben doch in der Luft und wirkt natürlich als zusätzliches Treibhausgas.
Ja, und es geht, wie wir sehen, schon relativ kompliziert los und auch ein bisschen schnell für meine Begriffe. Also wo jetzt beim Holzfeuer genau CO2 rauskommt und wie ein wachsender Baum CO2 verbraucht, das ist ja kompliziert. Das erklärt ihr aber alles heute hoffentlich nochmal ganz in Ruhe, so wie es unser Motto ist, ja?
Das machen wir ganz in Ruhe. Und wir sagen in dieser Folge ja auch zunächst, wir lieben Verbrennung. Denn abgesehen davon, dass so ein Lagerfeuer Urinstinkte weckt, sodass wir uns besonders wohlfühlen, gibt es natürlich auch sehr gute Argumente dafür, warum die Verbrennung von Brennstoffen aller Art sehr bedeutend für unsere Zivilisation gewesen ist und auch heute immer noch ist.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Ihr habt in der letzten Folge ja auch doch sehr deutlich gemacht, dass gerade eben die Verbrennung fossiler Energieträger die Hauptursache für die Erderwärmung ist.
Das ist natürlich nach wie vor richtig. Und deshalb ist es umso nützlicher, wenn wir uns heute erstmal um die Grundlagen kümmern und auch den großen Nutzen der Verbrennung. Und dann können wir nächste Woche auch die Probleme behandeln.
Finde ich gut. So tun wir es. Ein wirklich gutes Argument für Verbrennung fällt mir ja auch sofort selber ein. Also ohne die Entdeckung oder die Nutzung des Feuers wäre unsere Zivilisation sicher nicht entstanden. Wir hätten ja zum Beispiel nie gelernt, Speisen zu kochen oder zu braten. Schon allein auf unsere Ernährung hat das also eine Riesenauswirkung und damit ja auch auf die Evolution unserer Spezies, des Homo sapiens. die Beherrschung des Feuers, also die kontrollierte Verbrennung, hatte da wirklich großen Einfluss.
Ja, da gibt's doch diesen Filmklassikern aus den frühen 80ern. Am Anfang war das Feuer. Der Film hat mich als Kind total beeindruckt. Ich kann mich da noch super gut dran erinnern, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und man hätte den Titel auch für die Folge heute nehmen können, denn da ist ja schon was dran.
Bei uns in der Schule hat Herr von der Burg im Biounterricht den sehr häufig gezeigt, wenn er mal Pause haben wollte, glaube ich.
Jedenfalls hätten Menschen ohne Feuer ja nicht nur nicht gut ihre Nahrung zubereiten können, sondern auch keine Metalle verarbeiten. Man hätte kein Kupfer genutzt, es hätte keine Bronzezeit, Eisenzeit gegeben. Ohne Feuer, also ohne Verbrennungsprozesse, hätte man ein bisschen vielleicht sich Edelmetalle wie Gold und Silber jetzt zu Schmuck verarbeiten können. Aber in Sachen Werkzeuge, Kochutensilien oder so, wäre die Menschheit ohne Feuer quasi in der Steinzeit geblieben.
Ja, dabei kam aber ja auch nicht nur Gutes raus. Also es wurde ja schon in der Antike sehr viel Wald abgeholzt, auch eben für die Metallverarbeitung. Und viele Landschaften in Europa, die früher dicht bewaldet waren, sind ja genau deswegen auch heute noch kahl tatsächlich. Das hat so lange Auswirkungen. Und mit Beginn der Eisenzeit wurden ja auch die Waffen immer perfekter und tödlicher durch die Zähmung des Feuers. Also es hatte auch ein paar Nachteile.
Ja klar, also technischer Fortschritt hat oft auch hässliche Konsequenzen. Ich würde trotzdem nicht gerne zurück zu der Zeit vorher, also in die Steinzeit. Mit so Paläoromantik kriegt man mich jedenfalls gar nicht. Damals war einfach von morgens bis abends alles tödlich. Also Nahrungssuche, Unterkunft, jede noch so kleine Krankheit, Geburten, Tiere, Wetter, einfach alles.
Okay, dann haben wir jetzt aber schon mal das erste gewichtige Argument für die Verbrennung gefunden. Sie hat uns mit aus der Steinzeit rausgeholfen.
Das stimmt, aber so richtig los mit dem Verfeuern von Brennstoffen ging es ja eigentlich erst mit der Industrialisierung. Mhm. Also selbst mit der großflächigen Abholzung von Wäldern und alles, was davor war, also Steinzeit, Bronzezeit, antike Mittelalter, frühe Neuzeit, das waren, wenn man das alles zusammennimmt, nur Peanuts in Sachen Verbrennung gegen das, was danach dann kam.
Mhm. Okay, und jetzt mal ganz in Ruhe bitte. Bevor wir jetzt zum Zeitsprung in die Neuzeit und in unsere Zeit ansetzen, möchte ich gerne ein bisschen was noch über die Physik des Feuers erfahren. Also was Feuer, der Inbegriff der Verbrennung, ja, überhaupt für eine Erscheinung ist, was eigentlich genau das bedeutet, wenn etwas verbrennt und warum es dabei eigentlich heiß wird. Denn das ist ja die Wärme, die man eigentlich vor allen Dingen haben will, zunächst mal bei der Verbrennung.
Genau. Und um das zu verstehen, muss man ein bisschen was über die Zusammensetzung der Brennstoffe wissen. Chemisch gesehen bestehen die alle zu einem gewichtigen Teil aus Kohlenstoffatomen. Bei Steinkohle zum Beispiel ist Kohlenstoff zum großen Teil sogar in reiner Form drin. Bei Ölprodukten wie Benzin oder Diesel und auch bei Erdgas ist der Kohlenstoff gebunden in sogenannten Kohlenwasserstoffen. Das sind Moleküle, die bestehen aus Kohlenstoffatomen und auch Wasserstoffatomen, die zusammengesetzt sind und auch recht kompliziert werden können. Daher der Name Kohlenwasserstoffe.
Ja. Jetzt muss ja neben den Atomen auch noch irgendwie Energie drin stecken, die dann beim Verbrennen frei wird.
Ja, das stimmt, aber das ist ein bisschen tricky, wie die da so drin steckt. Also zunächst mal braucht es für ein Feuer ja nicht nur den Brennstoff selbst, sondern auch noch den Sauerstoff, also einen zweiten Stoff. Und die Verbrennung ist dann ja eine chemische Reaktion zwischen dem Brennstoff, also zum Beispiel diesen Kohlenwasserstoffmolekülen im Benzin etwa, und dem Sauerstoff aus der Luft. So, die Kohlenwasserstoffmoleküle, die werden bei dieser Reaktion zerstört, oder anders gesagt, die Kohlenstoff- und Wasserstoffatome werden aus ihren Bindungen, mit denen sie dort in den Molekülen verbunden sind, befreit und gehen dann mit dem Sauerstoff aus der Luft neue chemische Verbindungen ein.
Okay, das ging mir jetzt ein bisschen schnell. Was verbindet sich da jetzt warum? Und warum wird dabei Energie frei?
Stell's dir so vor, die Kohlenstoffatome und Wasserstoffatome sind in ihren Verbindungen im Brennstoff sozusagen in Beziehungen, aber in eher unglücklichen Beziehungen. Ja, also die hängen recht fest zusammen, aber es ist kein idealer Zustand. Sie könnten etwas Besseres finden. Sie könnten sich bessere Partner nehmen. Und das sind Sauerstoffatome. Und wenn sie das täten, dann würde dabei Energie freigesetzt. Also für die, sagen wir mal, für die unglücklichen Bestandteile der Kohlenwasserstoffmoleküle ist Sauerstoff der neue Traumpartner. Wenn jetzt Hitze da ist und die dafür sorgt, dass die Kohlenwasserstoffbindungen aufbrechen, dass diese Moleküle sich lösen und außerdem noch Sauerstoff vorhanden ist, dann sind diese unglücklichen Beziehungen dahin und es bilden sich neue Traumpaare aus Kohlenstoff und Sauerstoff und auch aus Wasserstoff und Sauerstoff. Die werden alle glücklicher.
Ja, also Gelegenheit wird durch die Hitze geschaffen und die macht dann sozusagen Partnerwechsel.
Genau, und es entsteht neue Hitze und es wird eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, sodass diese Reaktion auch sich selbst am Laufen erhält, diese Verbrennungsreaktion. Physikalisch-chemisch gesprochen gehen diese Atome bei der Verbrennung eben neue Molekülbindungen ein, die stärker aneinander gebunden sind als die man vorher hatte. Mhm. Man müsste jetzt also mehr Energie aufbringen, um diese neuen glücklichen Verbindungen sozusagen wieder zu trennen, als es vorher nötig war, um die alten Verbindungen aufzubrechen. Ja. Ja. Das heißt, man hat hier eine Energiedifferenz, die man aufbringen müsste, um diese verschiedenen Arten von Molekülen zu trennen. Und diese Differenz, die wird eben als überschüssige Energie bei der Reaktion frei. Mhm. Und zwar einerseits in Form von Licht, aber vor allen Dingen eben auch in Form von Wärmeenergie. Und das bedeutet, es wird heiß und es wird hell.
Mhm. Ah, okay, also die Energie, die dabei frei wird, ist quasi das verschwundene Unglück aus den unglücklichen Beziehungen.
Ja.
Okay, also das finde ich sehr spannend. Also eher lockere Verbindungen werden durch festere ersetzt. Das ist also, was bei der Verbrennung passiert. Und dabei wird dann eben diese Energie frei, die vorher in Brennstoff chemisch gespeichert war, als mögliche Energie, die dann rauskommen kann. Aber wie ist die Energie eigentlich reingekommen in Kohle, Öl und Gas? Also wo kommt die ursprünglich her?
Na, das war mal alles Sonnenenergie, die von Pflanzen eingefangen wurde. Also seit Jahrmillionen nehmen ja Pflanzen mit ihren Blättern die Sonnenstrahlung auf. Und diese Sonnenenergie nutzen sie dann für eigentlich den genau umgekehrten Prozess, wie man ihn bei der Verbrennung hat. Sie nehmen nämlich Wasser aus dem Boden auf und CO2 aus der Luft und bilden dann daraus wieder Kohlenwasserstoffe.
Mhm. Das ist ja die Photosynthese. Das habe ich dann noch nie drüber nachgedacht. Photosynthese ist das Gegenteil von Verbrennung. Die macht genau der umgekehrte Prozess.
Richtig, nur dass nicht genau die gleichen Moleküle jetzt dabei rauskommen, wie man sie in diesen Treibstoffen hat. Also das heißt, die Pflanzen sind aber trotzdem eine Art Speicher für Sonnenenergie. Mhm. Was genau die Pflanzen zu welchem Zweck da herstellen, ist ziemlich kompliziert. Da entstehen zum Beispiel Zucker und Zellulose und noch alle möglichen anderen Moleküle. Aber das Grundprinzip ist eben Wasser und CO2 aufspalten und Kohlenwasserstoffe herstellen. Das ist der Inbegriff des Lebens für die Pflanzen.
Mhm. Die machen ihre eigene Energie, ihren eigenen Treibstoff eben, und das ist ein anderer als den wir Menschen für unsere Sachen brauchen.
Genau, die sind quasi Beziehungskiller, weil sie die schon glücklichen Moleküle aufspalten, in weniger glückliche packen und dabei aber eben Energie einlagern. Mhm. Und in den fossilen Energieträgern jetzt, in Kohle, Öl und Gas, ist diese von Pflanzen gesammelte, eingelagerte Energie besonders stark konzentriert, weil sich zum Beispiel Pflanzenreste und Tierkadaver am Meeresboden über lange Zeit ansammeln und aufschichten. Und dann kommt noch die Bewegung der Erdkruste ins Spiel und dann werden diese Schichten durch die Mangel gedreht und es passieren alle möglichen weiteren chemischen Prozesse. Das Ganze wird auch zusammengepresst und was übrig bleibt, ist sozusagen hochkonzentrierte, gespeicherte Sonnenenergie aus Pflanzen und Tieren, die dann in Form von Kohle, Öl und Gas sozusagen schlummert und darauf gewartet hat, jahrtausende lang, dass Menschen sie rausholen und verbrennen.
Jetzt hast du tote Pflanzen und tote Tiere quasi in einem Atemzug genannt. Die sind für diesen Prozess im Grunde gleichwertig. Das ist alles dasselbe. Gespeicherte Sonnenenergie.
Ja, aber natürlich bei den Tieren über eine Bande. Also klar, ernähren sich manche Tiere von anderen Tieren, aber in der Nahrungskette gibt es immer ein Tier, das auch ein Pflanzenfresser sein muss. Das heißt, die Energie kommt ursprünglich von den Pflanzen oder noch ursprünglicher eben von der Sonne. Und die Energie, die am Ende in Tieren gespeichert ist, ist auch ursprünglich natürlich Sonnenenergie.
Das kann man ja erstmal ein bisschen auf sich wirken lassen. Es gibt also nur deshalb tierisches Leben und unser Leben und unsere menschliche Zivilisation, weil Pflanzen über Jahrmillionen Sonnenenergie gespeichert haben und weil diese Pflanzen dann entweder direkt gefressen werden oder weil wir ihre noch viel konzentrierteren Überreste nach Jahrmillionen verbrennen und die alte Energie von der Sonne aus Urzeiten dabei in einer chemischen Reaktion wieder freisetzen und sie dann benutzen für uns, ja? Und damit sind wir jetzt quasi bei der Industrialisierung. Ihr habt ja vorhin gesagt, vor der Industrialisierung war alles nur Peanuts, was Verbrennung anging. Das war also kein großes Ding. Es fing da erst richtig an.
Richtig. Und jetzt springen wir also endlich in die Neuzeit. Und die Industrialisierung ging ja damit los, dass die ersten Wärmekraftmaschinen ihren Betrieb aufnahmen. Den Begriff mussten wir hier unbedingt an der Stelle einmal einführen. So heißen nämlich alle Maschinen, die Wärme, die aus einem Feuer kommt, in mechanische Energie umwandeln und dann irgendwas in Bewegung versetzen können.
Also du meinst aber mit Wärmekraftmaschine jetzt im Grunde die Dampfmaschinen, die es dann früher gab?
Das war die erste Wärmekraftmaschine, die um das Jahr 1700 herum erfunden wurde, ja.
Mhm. Dann erklär doch erstmal diese Dampfmaschine, diese erste, wie die funktioniert hat. Denn da wurde ja offenbar zum ersten Mal in größerem Stile was verbrannt, um die in Gang zu setzen.
Mache ich gern. Also da war Wasser in einem großen Kessel und der wurde mit Kohlefeuer erhitzt. Und dadurch ist heißer Wasserdampf entstanden, der dann durch ein Ventil in so einen Zylinder gelangte. Mhm. Und dieser Dampfdruck im Zylinder hat dann einen Kolben im Zylinder nach oben gedrückt.
Na, der hat sich so aufgebaut und wurde immer stärker, ne?
Genau, damit konnte eine Kraft ausgeübt werden. Mhm. Und wenn der Kolben ganz rausgedrückt war, wurde dann mit Hilfe von einem zweiten Ventil ein bisschen kaltes Wasser in den Zylinder gespritzt. Dadurch ist der Wasserdampf abgekühlt und schlagartig zu Wassertröpfchen kondensiert. Mhm. Das hat dann einen Unterdruck im Zylinder erzeugt, sodass der Kolben wieder nach unten zurück eingezogen wurde. Und so ging es immer hin und her mit diesen zwei Ventilen. Und die Maschine konnte dann also Wärme, die dank der Verbrennung von Kohle freigesetzt wurde, in so eine Auf- und Abbewegung umwandeln und damit zum Beispiel eine Wasserpumpe antreiben.
Das ist ganz wichtig zu verstehen bei dem Begriff Dampfmaschine. Man denkt, ja, Dampf kommt von Wasser, also braucht die Maschine irgendwie nur Wasser. Aber der Wasserdampf ist nur das Arbeitsmittel. Was man wirklich braucht, die eigentliche Energie für den Betrieb dieser Maschine, die muss aus Hitze kommen. Und in der Hochzeit der Dampfmaschine hieß das eben, da wird Kohle verbrannt, da wird ein Kohlefeuer gemacht und das sorgt dann dafür, dass der Dampf diese Energie in mechanische Arbeit umwandeln kann.
Deswegen hatten die Dampfloks ja auch einen Kohletender noch hinten dran, wo die Kohle mitgeführt werden muss.
Ganz genau. So, und ungefähr 60 Jahre nach der ersten Dampfmaschine hat ein Forscher namens James Watt die entscheidend weiterentwickelt. Und damit wurden die Dampfmaschinen erstmals besonders kompakt und besonders leistungsfähig. Und weil ihm das so gut gelungen ist, hat man auch die physikalische Einheit Watt, die für eine Leistung steht, nach James Watt dann benannt.
Und trotzdem konnte auch Watts Dampfmaschine von der Wärme des Feuers nur rund 3% in mechanische Arbeit umsetzen. Den Rest der Hitze konnte seine Dampfmaschine nicht nutzen.
Echt? 3%? Also da hat man extra ein Feuer gemacht, um eine Maschine anzutreiben und dann hat man mit 97% der extra freigesetzten Wärme einfach so doof die Fabrikhalle oder die Umgebung aufgeheizt. Das klingt schon ein bisschen bescheuert.
Ja, schon, aber trotzdem war diese Technik gut genug, um der Motor für die Industrialisierung zu sein. Entscheidend war die Automatisierung. Was du jetzt machen musstest, um ständig diese Bewegung zu haben, war nur ein Feuer in Gang zu halten. Und dann ging das Pumpen oder der Vortrieb oder was du da auch angeschlossen hast, quasi von alleine. Vergleich das mal damit, dass du vorher Pferde einsetzen musstest oder menschliche Muskelkraft. Das macht ja um ein Vielfaches mehr Aufwand und ist viel schwieriger konstant zu halten. Außerdem waren die Dampfmaschinen eben auch viel leistungsfähiger, als es Pferde oder Menschen vorher gewesen waren. Physikalisch gesprochen hatten die also eine riesige Leistungsdichte. Also in wenig Maschine steckte wahnsinnig viel Kraft, die rauskommen kann. Denk mal an so eine Dampflokomotive. Da kann man nachschlagen und findet Leistung von 2000 Pferdestärken, ist so eine Leistungseinheit, die damals üblich war. Und demgegenüber wäre es ja schon rein logisch vollkommen undenkbar, dass du 2000 Pferde einsetzt, gleichzeitig, um eben diese Lokomotive anzutreiben. Und das konnte die Dampfmaschine.
Da sieht man mal, wie konzentriert diese uralte Sonnenenergie dann in den fossilen Brennstoffen offensichtlich war, dass da so eine Power rauskommt.
Wobei man natürlich physikalisch sagen muss, ein PS und die Stärke eines Pferdes ist nicht unbedingt das Gleiche.
Das stimmt.
Aber über den Daumen hat man natürlich diesen Vergleich immer gezogen. Und dann ging es halt immer weiter. Es wurden immer leistungsfähigere Dampfmaschinen entwickelt, die dann wiederum immer mehr Kohlebergbau ermöglichten. Denn man konnte mit so dampfmaschinenbetriebenen Pumpen jetzt, die immer besser wurden, auch immer tiefere Stollen entwässern und kam also immer tiefer in die Erde rein und konnte immer neue Minen aufmachen. Und
dadurch, sich selbst verstärkender Kreis dann.
Genau, dadurch stand immer mehr Energie zur Verfügung für noch mehr Maschinen in Fabriken, bei der Landwirtschaft und für Schiffe und Eisenbahn. Das hat die technischen Möglichkeiten, die Produktvielfalt und überhaupt die verfügbare Menge an Lebensmitteln auch massiv vergrößert. Und einerseits eben, weil immer mehr Energie zur Verfügung stand und andererseits, weil die Dampfmaschine dank Erfindergeist immer effizienter wurden. Und ja, als die Dampfmaschine Anfang des 20. Jahrhunderts etwa technisch dann wirklich ausgereift war, konnte sie dann immerhin schon über 10% der Verbrennungswärme in Bewegung umsetzen. Ich habe noch einen Satz zur Vollständigkeit, den ich noch dazu sagen möchte. Natürlich gab es in der Geschichte auch immer Alternativen zum Verbrennen. Ja, also es gab ja zum Beispiel auch schon historische Wassermühlen oder Windmühlen. Aber die Ausbeute und die Zuverlässigkeit, die waren damals noch so schlecht und der Aufwand auch so hoch, diese Sachen zu betreiben, das ging ja auch nicht an jedem Ort, dass die Technik sicherlich keine so eine rasante industrielle Revolution hätte antreiben können, wie es dann tatsächlich passiert ist. Dafür brauchte es dann doch diese fossilen Energieträger.
Genau. Übrigens wurden Dampfmaschinen die ersten 100 Jahre lang eingesetzt, ohne dass die zugrunde liegenden Naturgesetze auch nur im Ansatz verstanden waren.
Hat einfach funktioniert.
Ja, kein Mensch konnte dir genau sagen, was ist eigentlich Wärme und was ist Energie und wie wirkt das zusammen, was ist der Wirkungsgrad von so einer Maschine. Und dadurch hat, durch ihre sozusagen provokante Existenz, hat die Dampfmaschine auch die Physik beflügelt. Und die Physik wurde angehalten, ihre mittelalterlichen Vorstellungen von Feuer und Hitze über Bord zu werfen und eine ganz neue Wärmelehre zu entwickeln, um zu erklären, wie die Dampfmaschine überhaupt unverschämterweise funktionieren konnte.
Also da hat man die Dampfmaschine erstmal erfunden und genutzt, weil sie hat halt super funktioniert, man konnte alles Mögliche damit machen und dann dachte man, jetzt müssen wir endlich mal verstehen, wie das Ding jetzt eigentlich funktioniert und warum es funktioniert, was da eigentlich dahinter steckt. Und da hat man, was hast du gesagt, die Wärmelehre deshalb entwickelt?
Genau, und das ist bis heute eine ganz zentrale Säule der modernen Physik. Man nennt diese Wärmelehre auch die Thermodynamik. Hm. Dazu gehört zum Beispiel die fundamentale Erkenntnis, dass Energie in verschiedene Formen umgewandelt werden kann, aber dass Energie niemals aus dem Nichts entsteht und auch nicht ins Nichts verschwindet. Das ist zum Beispiel der berühmte Energieerhaltungssatz. Der kommt aus dieser Zeit.
Mhm. Okay, ich halte jetzt mal fest, es steht 2-0 für Verbrennung. Der zweite Punkt, der für Verbrennung spricht, ist der große technische Fortschritt, der eben dank dieser Wärmekraftmaschinen mit der konzentrierten Energie aus den Brennstoffen überhaupt erst möglich wurde. Und auch die Physik selber, das finde ich ja interessant, das wusste ich nicht, hat jetzt ordentlich Dampf bekommen und einen großen Sprung nach vorne gemacht, weil man diese tollen Maschinen und ihre Wirkungsprinzipien sozusagen nachträglich immer besser verstehen wollte. Wahrscheinlich, weil man sie dann auch immer besser optimieren konnte, wenn man es besser verstand. So, also erstmal positiv, aber trotzdem muss ich sagen, was hast du gesagt, Johannes? 10% war der Wirkungsgrad dann, als die Dampfmaschine dann immer weiterentwickelt worden war. Das ist ja immer noch ganz schön mies.
Ja.
Das muss doch die Tüftler und die Ingenieure und die Physiker ganz schön fuchsig gemacht haben damals, dass man nicht die Verbrennungswärme ja ganz, also 100% oder so, in Bewegung umsetzen konnte. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum wir heute keine Dampfmaschinen mehr haben, weil das nie gelungen ist.
Ja, richtig. Also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind parallel ganz viele Konzepte und Prototypen für neue, bessere Wärmekraftmaschinen entwickelt worden, die immer noch mehr von der Wärme aus der Verbrennung in Bewegung umwandeln sollten und die alle besser waren als die alte Dampfmaschine. Und eine von diesen Alternativen kam von Nikolaus August Otto. Mhm. Das ist einer der wenigen Tüftler von damals, deren Name überhaupt noch bekannt ist. Und Ottos Wärmekraftmaschine hat nicht außerhalb des Zylinders das Feuer gehabt, also den Kraftstoff verbrannt, wie es für die Dampfmaschine gemacht wurde, sondern direkt im Zylinder. Das war ein völlig neues Prinzip und das hat den Wirkungsgrad massiv verbessert.
Okay, also bei dem Namen Otto, da klingelt es natürlich, das war dann der Otto-Motor, der ja heute noch auch in jedem anständigen benzinbetriebenen Auto drinsteckt.
Das stimmt, allerdings haben moderne Ottomotoren jetzt wirklich kaum noch was mit diesem Urmotor von Otto selbst zu tun. Mhm. Die heißen eigentlich eher ehrenhalber so, müsste man sagen. Und ja, der Wirkungsgrad ist dann wirklich nochmal erheblich verbessert worden im Gegensatz zur Dampfmaschine.
Durch diese Verbrennung im Kolben.
Genau, also unter optimalen Bedingungen kann so ein Ottomotor heute, also ein moderner, 40% der im Benzin gespeicherten chemischen Energie in Arbeit umwandeln, also am Ende in Bewegung umsetzen.
Mhm. Das ist natürlich ein Riesenfortschritt im Vergleich zu dem, was ihr eben gesagt habt, dass die optimale Dampfmaschine nachher so 10% hatte. Aber irgendwie sind 40% ja auch immer noch nicht mal die Hälfte. Also das heißt ja, dass in Benzinmotoren bis heute immer noch mehr als die Hälfte, 60% der Energie einfach flöten geht und so die Luft aufheizt.
Ja, und das ist leider zwangsläufig so. Und warum das so ist, das besprechen wir dann in der Folge der nächsten Woche. Denn das ist eins der Grundprobleme bei der Verbrennung. Aber das ist physikalisch so extrem spannend, dass das eine extra Folge wert ist, also versprochen. In jedem Fall war der Verbrennungsmotor aber trotzdem ein Riesenfortschritt gegenüber der Dampfmaschine und hat dann eben noch kompaktere und leistungsfähigere Eisenbahnen, Schiffe, Fahrzeuge hervorgebracht und überhaupt auch die moderne Luftfahrt erst ermöglicht.
Es gibt noch einen weiteren Pluspunkt für die fossilen Energieträger, nämlich, dass sie eine wahnsinnig hohe Energiedichte haben. Das heißt, für ihren Energiegehalt sind sie sehr klein und kompakt. Man kann mit wenig Gewicht und auf kleinem Raum sehr viel Energie mitnehmen, weil die Pflanzen und die Natur und die Erdkruste und so weiter, was wir alles vorhin gesprochen haben, die Energie so dicht für uns eingepackt hat sozusagen. Andersrum gesagt heißt das, ein kleiner Tank mit leichtem Inhalt reicht für einen sehr langen Betrieb aus. Mhm. Bei Fahrzeugen ist das dann eben eine große Reichweite. In einem Liter Benzin stecken zum Beispiel ungefähr 9 Kilowattstunden chemische Energie. Mhm. Bei Diesel sind das sogar 10 Kilowattstunden in einem Liter. Das schafft kein anderer Energiespeicher, abgesehen von Uranbrennstäben in Kernkraftwerken. Ja, wobei, da brennt ja nichts, da werden Atome gespalten, das ist eine andere Baustelle. Mhm.
Die heißen nur Brennstäbe, obwohl es nicht brennt. Okay, fällt dann heute aus der Folge auch raus, weil wir ja über Verbrennung reden. Und Kernbrennstäbe im Auto, das würde ja noch andere Schwierigkeiten vermutlich mit sich bringen. Aber was heißt jetzt genau diese Energiedichte im Vergleich zu den realen Alternativen für das Mitnehmen von Energie? Also beim Auto jetzt zum Beispiel. Was ist der Unterschied zwischen einem vollen Benzintank und einer Batterie, die ja auch Energie mitführt im Auto?
Ja, da ist eben die Energiedichte völlig unterschiedlich. Also selbst die modernsten, besten Lithium-Ionen-Batterien, die speichern im gleichen Volumen, also in einem Liter zum Beispiel, bestenfalls 10% der Energie, die im Benzin steckt und sind dabei außerdem noch viel schwerer. Mhm. Und deshalb werden zum Beispiel Verkehrsflugzeuge bislang auch nicht auf Batteriebetrieb umgestellt, weil die Akkus einfach viel zu schwer wären für solche großen Flugzeuge, um die in der Luft zu halten. Und ja, die ganze moderne Luftfahrt hat sich eigentlich um diese enorme Energiedichte von Kerosin herum entwickelt und deshalb lässt sich dieser Kraftstoff bis heute auch nur sehr schwer ersetzen. Es gibt Ideen, wie das gelingen kann, aber das besprechen wir dann nächste Woche, wenn es dann heißt, das Problem mit der Verbrennung. Und in der Folge wird auch noch ein weiterer deutscher Ingenieur eine Hauptrolle spielen, der sich mit dem Wirkungsgrad des Ottomotors, diesen 40%, nicht zufrieden gab. Das war Rudolf Diesel und der wollte das maximal Mögliche aus so einer Wärmekraftmaschine rausholen.
Ja, auf die Diesel-Geschichte freue ich mich und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch. Wenn ihr Kritik oder Nachfragen habt über das, was wir hier so besprochen haben, dann schreibt uns gerne an podcast@ganzinruhe.de und wir nehmen eure Fragen und Anmerkungen auch dann in die Arbeit für in den nächsten Folgen sehr, sehr gerne mit auf.
Und wenn ihr keine Fragen habt, sondern einfach nur Freude an diesem Podcast, dann könnt ihr auch was für uns tun. Abonniert natürlich den Podcast in eurer Lieblings-Podcast-App und hinterlasst auch gerne eine Bewertung und Kommentare. Und ja, vor allem empfehlt uns weiter an eure Freunde und Freundinnen.
Genau. Und es gibt einen neuen Fragebogen zu dieser Folge, denn der Podcast ist auch ein Forschungsprojekt, wo die Physikdidaktik der Universität Hamburg herausbekommen möchte, wie verständlich oder vielleicht auch weniger verständlich diese Folge gewesen ist. Den Link zum Fragebogen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge und auf unserer Webseite ganzinruhe.de. Wenn ihr da mitmacht, helft ihr und macht ihr nicht nur uns eine Freude, sondern auch der Forschung.
Ja, und apropos wie verständlich oder wie unverständlich, ich will mal gucken, was ich verstanden habe heute und das Gelernte zusammenfassen. Also heute ging es um die Energiegewinnung durch Verbrennung. Also ihr habt erklärt, woher die Energie dabei eigentlich kommt, nämlich ursprünglich natürlich von der Sonne, eingefangen von Pflanzen und gespeichert in Kohlenwasserstoffverbindungen. Über die Nahrungskette ist das auch der Ursprung praktisch allen tierischen Lebens, der energetische Ursprung. Und durch geologische Prozesse sind aus Pflanzen und Tieren die fossilen Kraftstoffe entstanden. Die wurden dann umgewälzt und zusammengepresst und zu Kohle und zu Öl. Und das nutzen wir heute durch die Verbrennung. Wenn dieser Brennstoff, zum Beispiel Kohle, dann verbrennt, gehen seine Atome neue Bindungen ein. Und zwar mit neuen Partnern, die eine günstigere, energetisch günstigere Bindung ermöglichen. Dabei ist zum Beispiel der Sauerstoff der Traumpartner von sowohl Kohlenstoff- als auch Wasserstoffatomen. Deshalb sind die Hauptprodukte bei der Verbrennung eben Kohlendioxid. Kohlenstoff hat sich mit Sauerstoff zusammengetan. Und Wasser. Wasserstoff hat sich mit Sauerstoff zusammengetan. Dann ging es eben heute auch noch um die Vorzüge dieser Verbrennung. Abgesehen von dem wohligen Gefühl eines Lagerfeuers habe ich mir dabei aufgeschrieben, am Anfang war das Feuer, also ohne Verbrennung würden wir heute noch in der Steinzeit festhängen. Kein gekochtes Essen, keine Verarbeitung von Metallen durch Hitze und so weiter. Dann kam die große Zeit der fossilen Kraftstoffe, also vor allen Dingen Kohle. Und die haben ab ca. 1700 die Industrialisierung ermöglicht und damit im Grunde auch unsere Zivilisation, wie wir sie heute kennen. Damals entstanden die ersten, wie habt ihr es genannt, Wärmekraftmaschinen, ist der Oberbegriff. Also Maschinen, die aus Wärme Bewegung erzeugen. Und das hat auch tatsächlich die Physik und das Ingenieurwesen nach vorn gebracht, weil die Thermodynamik wurde entwickelt, weil man diese Maschinen, als man sie erfunden und genutzt hat, auch mal nochmal immer besser verstehen wollte und Wärme als Energieform überhaupt erstmal verstehen wollte. Und das hat dazu geführt, dass man zum Beispiel den Energieerhaltungssatz der Thermodynamik aufgestellt hat. Ein ganz wichtiges Prinzip der heutigen Physik. Und der dritte große Pluspunkt der Verbrennung als einer Methode der Energiegewinnung ist eben die große oder die hohe Energiedichte dieser fossilen Brennstoffe. In jedem Liter Kraftstoff stecken wie viel Kilowattstunden?
9 bis 10 Kilowattstunden.
9 bis 10 Kilowattstunden Energie chemisch gespeichert und auch noch bei einem relativ geringen Gewicht. Also das schafft kein anderer praktikabler Energiespeicher, habt ihr gesagt.
Ja.
So, das habe ich mitgenommen. Ich finde, das ist eine Top-Ausbeute für mein Hintergrundwissen jetzt hier. Jetzt bin ich gespannt aufs nächste Mal. Ich spoiler hoffentlich nicht zu sehr, wenn ich mutmaße, auch Rudolf Diesel hat keine 100% Wirkungsgrad aus der Verbrennung erreicht.
Ja. Nee, hat er nicht.
Und warum das so ist und was sonst noch das Problem mit der Verbrennung ist, das besprechen wir ganz in Ruhe nächste Woche.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.